Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.
In der Staffel Industriekultur, Produkte und Produktion in Sachsen-Anhalt sind wir heute zu Gast bei Frau Tichatschke im Hüttenmuseum in Thale. Das von ihr geleitete Museum erzählt vom engen Zusammenhang zwischen Tourismus und Industrie und auch von den Folgen der Produktion vor Ort. Sie nimmt uns mit in die Geschichte der Verhüttung, zu der auch die Gründung des Museums zum Firmenjubiläum der Hütte gehört. Museumslauschen. Staffel Industriekultur, Produkte und Produktion aus Sachsen-Anhalt. Wir sind heute im Hüttenmuseum in Thale bei Frau Tichatschke.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin hier die Museumsleiterin seit 1998 und bin von Beruf aus Historikerin.
Ja, und mit mir unterwegs ist wieder mein Kollege Roland Wiermann.
Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute dabei bin. Es ist für mich das erste Mal, dass ich im Hüttenmuseum in Thale bin und bin ganz gespannt, was sich hier alles verbirgt.
Ja, Frau Tichatschke, dann fragen wir doch mal ganz platt sozusagen gleich am Anfang. Hüttenmuseum, warum Hüttenmuseum in Thale?
Hüttenmuseum in Thale, heute weiß nicht mehr jeder, dass Hütte wirklich mit Metallurgie zusammenhängt. Und dass hier in Thale ein Hüttenmuseum entstanden ist, hat mit einer ganz frühen Gründung einer Blechhütte im 17. Jahrhundert zu tun. Damals gab es hier am Ausgang des Bodetals alle drei Grundvoraussetzungen, die man brauchte. In der Nähe rotliegendes Eisenerz aus dem Elbinger-Röder Komplex, damals auch noch ausreichend Holz der Harzer Wälder, was zur Holzkohle aufbereitet wurde, und man hatte mit dem Wasser der Bode eine Antriebskraft zur Verfügung. 1986 hat dann der VEB Eisenhüttenwerke Thale das 300-jährige Jubiläum genutzt und hier das Hüttenmuseum Thale, damals noch als Betriebsgeschichtsmuseum, eröffnet.
Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Also 300 Jahre Arbeit werden zu einem Betriebsmuseum, aber Sie haben vorhin schon oder gerade eben gesagt, wir haben hier Wald, wir haben Wasser und Eisenerz, und wenn ich hier so in die Ausstellung reingucke, dann sehe ich schon an der Wand so ein bisschen grafisch dargestellt den Harz und davor Modelle. Wie ist denn so Ihre Ausstellung aufgebaut? Was sehen wir hier von Hütte, Verhüttung und Produktion?
Aufgebaut ist die Ausstellung in ein historisch auch sozialgeschichtlichen Teil von den Anfängen 1686 bis 1986. Dann folgt ein Ausstellungsteil, der sich mit den Wechselbeziehungen von Industrie und Umwelt befasst. Und dann folgen mehrere Ausstellungsräume zu den Hauptproduktionsbereichen. Das waren hier ein Stahlwerk, mehrere Walzwerke, ein großes Stanz- und Emaillierwerk, wo ganz viel emailliertes Haushaltsgeschirr hergestellt wurde, und der Behälter- und Apparatebau und zum Schluss die Pulvermetallurgie. Was noch am Eingang zu sehen war, deswegen will ich da ganz kurz noch was sagen, als wir zunächst einen Förderverein gegründet haben und ab 1998 dann ein Trägerverein, also eine Umwandlung erfolgt ist, sind hier Arbeiten von Willi Neubert zu sehen. Der war Gründungsmitglied im Verein und hat heute seine Nachfahren praktisch seine Arbeiten hier als Leihgaben zur Verfügung gestellt.
Können Sie ganz kurz noch was zu Willi Neubert sagen? Für all diejenigen, die jetzt nicht sehen, was hier um uns herum hängt.
Willi Neubert ist ein Künstler, er kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Thale, ist Jahrgang 1920 und hat einen ganz klassischen Werdegang als Künstler genommen innerhalb der DDR. Er wurde nämlich an die Burg Giebichenstein delegiert, hat dort seine Ausbildung gemacht und kam anschließend nach Thale zurück, war seit 1953 freischaffend. Und dass er immer in Thale geblieben ist, das hat mit dem Stoff Emai zu tun. Nämlich Architektur Emai, baugebundenes Emai auf der Basis von Industrie Emai. Das hat ihn hier in Thale gelassen. Und ab 1973 gab es hier das Institut für Architektur Emai von der Burg Giebichenstein, eine Außenstelle.
Okay, also auch Emai Kunst im weiteren Sinne ist hier im Museum zu sehen. Aber ich würde ganz kurz nochmal anfangen bei den Modellen, die wir hier sehen. Die sind ja unter Glas, also in Vitrinen, aber doch recht groß. Und ich sehe hier auch Knöpfe an einem dieser Modelle. Sind die noch in Betrieb?
Die meisten Modelle sind noch in Betrieb und sind eigentlich selber schon wie eine eigene Ausstellung, denn sie sind eben schon so alt, ja, gebaut alle 1985, Anfang 86. Gedacht war das Museum ist eingerichtet in einem ehemaligen Wohnhaus, ganz früher Wohnhaus des Hüttenbesitzers, und da ist es schwierig, solche große Industriearbeit darzustellen, Produktion darzustellen. Und da hat man das Mittel der Modelle als Vermittlung.
Also man möchte auch am liebsten sofort auf die Knöpfe drücken. Das unterlassen wir jetzt mal, weil das natürlich niemand hören kann, beziehungsweise man hört vielleicht schon was, aber man sieht nicht so viel. Aber das ist ja auch einfach wunderbar, um zu illustrieren, um sichtbar zu machen, wie das denn eigentlich funktioniert hat. Aber trotzdem gehen wir jetzt mal durch und was zeigen Sie uns hier gerade? Was gibt es hier zu besprechen?
Einen ersten Aufschwung nimmt, damals noch Blechhütte genannt, die Hütte unter Johann Karl Bennighaus. Der ist zunächst Pächter und dann der erste Einzelbesitzer. Und der rettet dieser Blechhütte das Überleben im 19. Jahrhundert. Viele hier im Harz wurden stillgelegt, weil die Rohstoffe entweder nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden waren oder das Holz durch Raubabbau sozusagen zu teuer geworden war. Und der umschifft das, indem er ganz früh auf die Weiterverarbeitung setzt. Und zwei besondere Dinge sind diese schmiedeeiserne Wagenachse, die wir gerade sehen. 1831 sind hier die ersten auf dem Gebiet von Preußen hergestellt worden für eine zivile Nutzung. In dem Zeitalter das Pferdefuhrwerk das einzige, um schwere Lasten zu transportieren, also eine richtig gute Einnahmequelle. Eine zweite Entwicklung hat er ebenfalls eingeleitet, die war anfangs ganz klein. Er gründet hier 1835 das erste oder wirklich eins der allerersten Stands- und Emalierwerke. Hier ist der Anfang sozusagen für ein späteres Massenprodukt. Unser ältestes Stück ist etwa 150 Jahre alt, ist ein Essenträger, noch aus mehreren Teilen hergestellt und dann zusammengenietet, durch Nieten zusammengehalten. Darunter befindet sich eine Tasse mit Untertasse und Teller. Und die ist 1905 hergestellt, da ist der Henkel angeschweißt. Und zu dem Zeitpunkt hat man in Thale 10% des Emai-Geschirrbedarfs weltweit hergestellt. Also war das von 1900 bis zum Ersten Weltkrieg das größte Emalierwerk in Europa.
Und immerhin kennen wir ja im Mai Geschirr immer noch und ab und an ist es auch Trend und in Mode. Insofern ist das ja auch tatsächlich etwas, was vielleicht jetzt nicht mehr produziert wird, aber wir tatsächlich heute noch kennen, nutzen und anders als jetzt die Achse des Pferdefuhrwerks, da gibt es ja tatsächlich dann auch eine Linie aus dem, was Sie hier zeigen, zu dem, wie wir auch tatsächlich leben.
Also Emailgeschirr wird nach wie vor noch hergestellt. Es ist allerdings eine Nischenproduktion.
Genau, so ein eher Trend zur Deko.
Wenn wir uns ein Stück weiter bewegen, dann kommen wir in Richtung Industrialisierung. 1872 wurde hier eine Aktiengesellschaft gegründet und dann beginnt so ein richtiger Boom. Innerhalb der nächsten 30 Jahre entsteht ein riesiges Werk, das sich nicht mehr ausdehnen kann. Es liegt an zwei Seiten, an der Bode. An der dritten Seite ist der Staatsbahnhof, dann mittlerweile preußisch, und an der vierten Seite der Ort herangewachsen. Was passiert da? Also es entstehen viele neue Werksteile, die komplette Metallurgie wird modernisiert, man produziert 10% des Weltbedarfs an Emailgeschirr, das verändert hier alles. Als die Aktiengesellschaft gegründet wurde, gab es knapp 300 Beschäftigte. Anfang des 20. Jahrhunderts sind es zeitweilig 4.600.
Und die wohnen dann natürlich auch hier in Thale? Oder
wohnen immer ein Riesenproblem. Hier gab es immer zu wenig Wohnraum damals, anders als nach 1990. Das hat auch damals Arbeitskräfte angezogen. Also das Thema Arbeitsmigration ist nicht ganz neu, betrifft nicht nur das 20. und 21. Jahrhundert, sondern im großen Umfang auch das 19. Jahrhundert während der Industrialisierung. Damals wurden viele Arbeiter hier gebraucht und die kamen aus anderen Gebieten, aus dem Bergbau oder Hüttenbetrieben, wo es gerade nicht so gut lief. Also aus dem heutigen Polen oder Tschechien, aber auch aus dem Ruhrgebiet, Sauerland und so weiter. Und haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir hier gegenüber eine katholische Kirche haben. Die waren nicht alle, aber in großer Zahl katholisch. Ja, was heißt viele Einwohner? Bei Bahnanschluss 1862 1600. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts über 13.000. Und damit hat Halle eine Besonderheit. Es ist ein sehr alter Ort, also das Kloster Venthusen schon im 9. Jahrhundert gegründet, aber eine ganz junge Stadt. Und zwar eine Stadt durch Industrialisierung. Also 1922 erhält Halle Stadtrecht, hat also erst vor knapp 2 Jahren 100 Jahre Stadtrecht gefeiert.
Das ist ja jetzt die Zeit der Industrialisierung, ist ja auch die Zeit des aufkommenden Harztourismus. Wie hat sich denn dieser Boom in der Industrie mit dem Tourismus verstanden in dieser Zeit?
Ja, Industrie und Tourismus, wie wir heute sagen, oder damals Industrie und Fremdenverkehr. Interessanterweise haben die sich zunächst friedlich nebeneinander entwickelt. Man muss sich vorstellen, die meisten Gäste kamen damals mit der Bahn nach Thale, am Bahnhof ausgestiegen, nach rechts geschaut, kamen zunächst Gleise, 1862 1, im 20. Jahrhundert 11 Gleise. Dann das Werk selber, das hatte in Spitzenzeiten 22 qualmende Schornsteine. Blickte man vom Bahnhof auf die andere Straßenseite, sah man das Hotel 10 Pfund. Nur ein Jahr nach Bahnanschluss 1863 eröffnet, war es ein großes Sommerhotel. Dann kommt der Park, dann der Eingang zum Bodetal. Man kann von unten auf die Hänge von Hexentanzplatz und Rostrappe schauen und das Ganze ist nur durch eine Straße getrennt. Also Gegensätze, die kann man sich krasser gar nicht vorstellen. Zunächst haben die sich aber wirklich friedlich nebeneinander entwickelt, bis dann nach 1885, 90 dann immer mehr Schornsteine kommen, dann kippt das Ganze und man kann das schön mit Theodor Fontane nachziehen. Der hat mehrfach in Thale gewohnt und gearbeitet. 1868 das erste Mal, da wohnt er im Hotel Zollinfund und schreibt an seine Frau Emilie, welch herrliches Arbeiten in dieser Feiertagsstille. Das Werk ist keine 200 Meter weg. Die zwei letzten Aufenthalte sind für 1883 und 84 verbürgt und er hat seinen Roman Cecilia geschrieben. Der spielt also in Thale, in Altenbrak und da lässt er zwei Herren sich beim Frühstück unterhalten in einer wöchentlich wiederkehrenden Annonce wirbt der Luftkurort Thale und dann diese Schornsteine, na meinetwegen, wenn wir hier 14 Tage im Smog hängen, kommen als Dauerschinken wieder raus, brandenburgischer Humor. Aber letztendlich führt es dazu, dass das Hotel schließen musste und ab 1922 Rathaus wurde bis 2003.
Mhm. Also das heißt, der Tourismus kommt nach Thale und geht dann aber auch der Industrie wegen wieder. Und wie ist es nun heute?
In der DDR etwas spezieller. Es gab hier im Harz, auch in Thale, große FDGB-Heime. Vorher waren das auch Hotels, wie gesagt, die dann dadurch ein Problem bekamen. Durch den FDGB waren trotzdem immer viele Urlauber da, aber die individuellen Besuche, die gingen stark zurück und das hat der Tagestourismus übernommen. Ja. Das Budetal war trotzdem da, der Hexentanzplatz mit Attraktionen wie Theater, Seilbahn, Tierpark, die Rosttrappe mit dem Lift. Ne? Also das war einfach da und manche, die dort waren, haben heute gesagt, sie können sich gar nicht erinnern, dass hier so ein Riesenwerk hier unten war. Aber es war natürlich da. Und nach 1990 dreht sich das wieder. Also dann wächst der Tourismus und die Industrie geht zurück. Trotzdem ist es gut, dass wir heute auch wieder ein industrielles Standbein haben. Und das ist praktisch dann auch mit zukunftsgebend. Also der Tourismus wird ja auch als Industriezweig. Ich meine jetzt eher diese klassische Industrie und hier eben in Thale schwerpunktmäßig Metallverarbeitung. Oder heute auch Zulieferer für die Autoindustrie.
Also es gibt beides, die in Anführungszeichen klassische Industrie, aber eben auch Tourismus. Und das ist ja auch wunderbar, wenn man hier reinfährt. Also das finde ich ja schon erwähnenswert, dass man einfach den Harz eben wirklich erlebt und dann in ihr Museum kommt. Aber jetzt gucke ich mal hier. Wir haben hier Baumstämme und es sind Glasflaschen drin, Boden schwermetallhaltig, Boden mit Öl, Boden dieselverunreinigt. Also Industrie heißt ja nicht nur, man platziert sich irgendwo in der Natur, sondern Industrie hat auch Auswirkungen auf Natur und das thematisieren Sie hier. Was erzählen Sie hier?
Also neben den gewünschten Produkten habe ich natürlich bei jeder Produktion, ich habe Abfälle und ich habe Schadstoffe. Und wenn man metallurgisch produziert, ist der Boden dann oft eben mit Schwermetallen, mit Öl oder mit Diesel kontaminiert. Weil wir das hier als Riechproben gemacht haben für die Besucher, haben wir den vierten Bestandteil weggelassen. Das sind Phenole. Phenole sind hochgiftig, das wollen wir keinem Besucher antun. Aber wie geht man damit um? Es gibt seit 1926 eine Betriebsdeponie. Die wurde damals außerhalb von Thale angelegt, erweiterungsfähig. Keiner hat wahrscheinlich gedacht, wie groß die mal werden wird, nämlich mit einem Gesamtvolumen von 4.300.000 Kubikmetern. Und die Geschichte geht oft eigene Wege. 1926 wurde die angelegt, 1932 entsteht dort die Siedlung Benneckenrode, heute Teil von Thale. Und die Bewohner dort haben eben die ganzen Jahrzehnte mit der Deponie und allem gelebt. Wie das immer so ist, es gab auch in der DDR Gesetze, aber nicht alle wurden immer eingehalten. Also auf die Deponie sind eben auch Stoffe gekommen, die eigentlich nicht hätten auf die Deponie bekommen. Und nach 1990 hat man hier nicht nur stillgelegt, sondern der Boden wurde saniert in einer Bodenwaschanlage im ehemaligen Walzwerk 2.
Also das heißt, man konnte die Industriestätte nutzen, um Industriefolgeschäden zu heilen?
Zumindest im bestimmten Umfang, denn es wurden 40.000 Tonnen Boden ausgekoffert und die wurden dort gewaschen. Und da waren 26.000 Tonnen so gut, dass man die als Untergrund wieder einarbeiten konnte. 13.000 Tonnen waren normal deponiefähig, die kamen auf die Betriebsdeponie, die dann ab 1994 stillgelegt und nur noch renaturiert wurde. Und die letzten 1.000 Tonnen, die mussten dann wirklich auf eine Sondermülldeponie.
Ja, wir haben jetzt gerade gehört, dass hier im Museum durchaus auch die problematischen Themen wie Umweltverschmutzung und die Aufbereitung dieser Schäden thematisiert werden. Aber ein wichtiges Thema, denke ich, ist ja auch der Umgang mit einem anderen Thema, nämlich mit der Rüstungsindustrie, da ja die Hütte hier in Thale auch intensiv gerade im Ersten Weltkrieg auch an der Rüstungsindustrie beteiligt gewesen ist.
Das stimmt, im Ersten Weltkrieg ist praktisch fast die komplette Produktion auf Rüstungs- und Kriegsbedürfnisse umgestellt worden. Man hat vereinfacht gesagt alles hergestellt, was sich aus Blechen machen ließ. Wir haben hier drei Originalbeispiele, eine Handgranate, einen Stahlhelm und eine Gasatemschutzmaske. Auf den zwei Fotos groß sieht man Seeminen und Torpedohüllen. Noch viel, viel mehr wurde hergestellt. Eine besondere Geschichte hatte der Stahlhelm. In der Form ist der erst 1915 entwickelt worden von dem Professor Schwert aus Hannover. Und der Erstauftrag kommt hierher nach Thale. Im Januar 1916 wurden die ersten 30.000 Stück hier hergestellt und direkt nach Verdun an die Westfront geliefert. Und bis zum Ende des Ersten Weltkrieges hat man hier dann knapp 2,6 Millionen Helme hergestellt. Warum Thale? Die waren anfangs die einzigen, die in der Lage waren, diesen sogenannten MK-16 herzustellen. Damit der so aussieht, brauchte der 12 Ziehstufen. Und durch das Stanz- und Emaillierwerk und den beginnenden Behälter- und Apparatebau hatte man hier sehr gute Pressentechnik. Später waren es dann insgesamt noch 11 weitere Werke, die auch Stahlhelme hergestellt haben. Man hatte also dicke am Krieg verdient und Riesenprobleme gehabt nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Auch damals bedeutete das teilweise Entlassung oder Kurzarbeit, das sogenannte Krümpersystem.
Und wenn wir jetzt kurz in der Geschichte springen, wie war es zum Zweiten Weltkrieg? Also Erster Weltkrieg wurde hier wirklich Rüstung produziert, der Stahlhelm als ganz ikonisches Produkt wurde auch im Zweiten Weltkrieg produziert hier?
Auch im Zweiten Weltkrieg ist Thale ein absoluter Rüstungsbetrieb. Als 1934, also noch im Nachtrab der Weltwirtschaftskrise, wo ganz viele Arbeitsplätze auch hier weg waren, ändert sich das durch das Monopol für die Stahlhelmerzeugung 1934. Da werden dann auf einen Schlag 900 Arbeiter eingestellt. Es ist im Zweiten Weltkrieg dann absoluter Rüstungsbetrieb. Trotzdem wurde Thale nicht zerstört durch Bomben. Also weder das Werk noch die Stadt. Und das hatte Auswirkungen auf die Nachkriegsgeschichte.
Mhm. Können Sie da noch zwei, drei Hinweise geben? Also Rüstungsproduktion war sicherlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, also in Anfängen der DDR, gar nicht mehr gefragt.
Man hat das genommen, was da war, und wieder was Friedliches daraus produziert. In einer Vitrine sind Objekte zu sehen, Emailgeschirr aus den ersten Monaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Thale wird ein sogenannter SAG-Betrieb, eine sowjetische Aktiengesellschaft. Und hier hat man nicht die Grundlagen weggenommen, weil in der sowjetischen Besatzungszone gab es nur in Thale und Unterwellenborn noch ein funktionsfähiges Stahl- und Walzwerk. Damit das Stahlwerk aber arbeiten konnte, brauchte man Kohle. Und da wurden LKWs vollgeladen mit Emailgeschirr und man ist nach Bitterfeld gefahren und hat im Austausch für Kohle Geschirr geliefert. Ja, und das ist was Besonderes, ist aus dem hergestellt, was es damals noch gab, nämlich aus Rüstungsrohlingen umgeformt. Also hier zum Beispiel diese Milchkanne aus einer Granate umgeformt oder die große Tasse dort, das ist ein Teil von einer Panzerfaust. Und auch die Emailfarben sind die typischen Farben für die Kriegserzeugnisse.
Wow, also das ist schon ein krasses Stück Geschichte, wenn ich es mal sehr flapsig formulieren darf, aber ganz ehrlich, mir ist die Tasse lieber als die Panzerfaust. Und es ist auch erstaunlich, dass eben tatsächlich der Betrieb so weitergehen konnte. Sie haben vorhin dann ja auch schon gesagt, der VEB hat sich dann ja auch um die Geschichte gekümmert, hat viel später natürlich das Museum auch eingerichtet. Also es gibt dann doch diese Traditionslinie und sie halten sie insofern aufrecht, als sie viele Aspekte und viele Facetten thematisieren und keine auslassen. Und allein das ist schon berührend hier beim Durchgehen. Nun stehen wir aber vor einer Vitrine, die mich so ein bisschen rätseln lässt, was das für Steine, was das für Glanz ist.
Gott sei Dank alles genau beschriftet. Es sind alle Ausgangsstoffe und Zuschlagstoffe, die man für eine ordentliche Stahlherstellung braucht. Und wenn man da so schaut, sieht man, Thale hatte dafür überhaupt keine Voraussetzungen. Denn bis auf Kalk aus Röbeland gab es nichts hier in der Nähe. Und deshalb gab es zwar im 17. und 18. Jahrhundert für kurze Zeit einen hohen Ofen, also den Vorläufer des Hochofens, aber nie ein Hochofen. Und über mehrere Jahrzehnte war es eine reine Blechhütte, die also Halbzeuge verarbeitet hat. Ab 1874 stellt man dann Stahl her, und zwar mittels einem Puddelstahlwerk. Und da ist das Besondere, im 20. Jahrhundert oder heute ist es normal, dass man hauptsächlich für die Stahlherstellung schon Schrott verwendet hat. Mhm. Schrott fiel hier einmal an in den unterschiedlichen Produktionsbereichen und man hat Schrott aufgekauft.
Was hier in der Vitrine sehr schön ist, denn wir sehen sowas wie Ferrotitan, Eisenerz, Feinkohle und Schredderschrott. Also das nur so als kleiner Teaser für alle, die in die Ausstellung kommen wollen.
In diesem Raum wird praktisch die Geschichte der verschiedenen Öfen zur Stahlherstellung erzählt, angefangen vom Puddelstahlwerk, dann über das Siemens-Martin-Stahlwerk, was von 1900 bis 1984 praktisch der Hauptbereich war, wo Stahl hergestellt wird. Es gab noch kleinere Spezialöfen, aber das war die Hauptlinie sozusagen. Und auf der ganzen rechten Seite wird die Siemens-Martin-Produktion dargestellt mit typischen Werkzeugen und Schutzbekleidung des Schmelzers zum Beispiel. Und dann der Übergang. 1984 wurden die Siemens-Martin-Öfen abgerissen und man hat dann mit zwei Lichtbogenöfen, also mittels Strom, Stahl hergestellt bis 1992. Da war dann Schluss und man hat ab 1984 nicht nur Stahlblöcke hergestellt, sondern auch wasserverdüstes Eisenpulver hergestellt. Hat also zwei Endprodukte geliefert, die Ausgang waren für die nächsten Bereiche, alles am selben Ort. Und die Stahlblöcke kamen in die Walzwerke, das Eisenpulver in die Pulvermetallurgie.
Das ist ja insgesamt ein wahnsinnig energieaufwendiger Industriezweig. Anfangs hat man das mit dem Wasser der Bode betrieben, die Werke, aber später musste ja dann elektrischer Strom hierher geschafft werden. Wie hat das funktioniert?
Das Werk hatte eine eigene Stromversorgung und ein Umspannwerk. Und es war trotzdem eine riesige Herausforderung für alle Bereiche, neben dem Stahlwerk, also den Lichtbogenöfen, haben wir noch andere Produktionsbereiche, die jede Menge Strom brauchten. Und hier ist dann aber auch Wasser als Antriebskraft, ne? Und hier war dann beim Lichtbogenofen Wasser notwendig, um zu kühlen. Ja. Ja, jetzt befinden wir uns im Raum Walzwerk und hier ist jetzt der Übergang von Wasserkraft. Ja, wir haben hier ein schönes Modell, das richtig laut ist, ein Poch- und Hammerwerk. Und erst 1868 wurden dann die ersten Dampfmaschinen eingesetzt. Und wir haben eine ganz besondere, die Dampfmaschine Nummer 7, die sich bis heute erhalten hat. Also die Kraft der Dampfmaschine hat dazu beigetragen, um in einem Blockwalzwerk aus glühenden Stahlblöcken Platinen auszuwalzen. Und alle drei Walzgerüste trieb diese Dampfmaschine an und die wurden dann geschnitten. Das ist das Endprodukt im Blockwalzwerk und dann gingen die in die Blechwalzwerke, wurden wieder in Öfen erwärmt und dann konnte man, je nachdem für welchen Kunden gearbeitet wurde, ein bis zu 1 Millimeter dünnes Blech herstellen.
Das heißt aber auch, ich bin da ja völlig naiv in meiner Frage. So ein Stahlwerk produziert nicht einfach mal, sondern es ist auch Erfüller von Aufträgen. Das heißt, es wird nur produziert, wenn Aufträge tatsächlich da sind von Kunden, die spezifisch etwas anfordern.
Es konnte nie genug produziert werden. Also Ziel Nummer 1 hieß Planerfüllung, am besten Planübererfüllung. Also das gab es eigentlich nicht. Dass man, also wie heute das ist, das Lager ist auf der Straße, wäre die komplette Wirtschaft zusammengebrochen. Man war darauf angewiesen, immer auch was liegen zu haben, um es im Bedarfsfall einsetzen zu können oder gegen was anderes Wichtiges tauschen zu können.
So, wir sind aus dem Museum über den Parkplatz in ein großes Gebäude, in dem es ein bisschen nach Schmierstoffen und Eisen riecht, gegangen. Und wo sind wir?
Wir sind im Dampfmaschinengebäude und sehen gerade die Dampfmaschine Nummer 7. Eine Schmidtsche Heißdampfmaschine, also nach dem Patent von Wilhelm Schmidt, der den Dampfmaschinen durch sein Patent überhitzter Dampf 350 Grad nochmal eine richtige Konjunktur verpasst hat, weil der Wirkungsgrad sich dadurch um 50% erhöht hat. Wir haben hier eine original Schmidtsche Heißdampfmaschine 1911 in der Aschersleben Maschinenbau AG gebaut und sind ganz froh, dass wir sie nach langer, langer Arbeit von 2000 bis 2009 seitdem eben der Öffentlichkeit zeigen können als Saisonobjekt von April bis Oktober, weil hier 8 Grad drin sein müssen, damit wir sie auch anwerfen können sozusagen. Sie wird heute nicht mehr unter Dampf betrieben, sondern mit einem Hilfsantrieb. Aber man kann alle Teile einer Dampfmaschine in Bewegung sehen. Und wir sind auch stolz, dass wir Teil des Projektes mit Volldampf in die Moderne sind, mit 3 anderen Museen zusammen und den jüngeren Gästen, Schülern, die mich das nahebringen wollen.
Super. Und diese Maschine lief also tatsächlich hier auch aktiv im Dienst des Werks?
Also das ganz Besondere ist, dass sie von 1912 bis 1990 alle 3 Walzgerüste des Blockwalzwerkes angetrieben hat und damit mechanische Energie geliefert hat, um aus einem glühenden Stahlblock, noch kein Blech, sondern eine Platine auszuwalzen als Zwischenstück, die Platinen sind dann in den Blechwalzwerken zu Blechen ausgewalzt worden. Das Besondere ist, sie steht immer noch am Originalproduktionsstandort, gebaut für eine Leistung von 1500 PS, hat sie eben 78 Jahre lang in der Schwerindustrie gearbeitet und war voll funktionsfähig, als sie stillgelegt wurde.
Toll. Und Sie haben schon gesagt, Sie bringen es den Schülerinnen und Schülern auch digital nahe. Aber wenn Sie vorhin sagen, ja, zwischen April und Oktober, wenn es mindestens 8 Grad hat, werfen Sie sie auch an, immer Wochenende, immer auf Verlangen, wenn genügend Besucherinnen da sind. Wie ist das?
2 öffentliche Führungen gibt es in der Woche, Mittwoch und Samstags. Die starten um 14 Uhr im Museum. Die sind ohne Anmeldung und alle anderen Führungen auf Anmeldung, also natürlich auch die Projekttage mit Schulklassen. Und dann wird die immer angemacht. Und das ist heute ein Getriebemotor, der die in Bewegung setzt.
Wer also Dampfmaschine sehen möchte, muss nach Thale kommen. Vielen Dank, Frau Tichatschke.
Vielen Dank zurück. Bis aufs nächste Mal.
Verhüttung ist ein ganz zentrales Thema in der Industriekultur. Ute Tichatschke hat uns mit dem Hüttenmuseum in Thale ein kleineres Museum mit langer Geschichte vorgestellt. Vielen Dank fürs Lauschen.